Deutschlandfunk Interview.
Recep Tayyip Erdogan, reden wir über den Präsidenten. Kritik prallt zumeist an ihm ab. Er sitzt vielleicht fester im Sattel denn je und seine Rolle im Ukraine-Krieg eben als Vermittler, als Ansprechpartner, wir haben das bereits erwähnt, hat an Bedeutung gewonnen. Unser Thema mit dem Nahostexperten und Türkei-Kenner Michael Lüders. Guten Tag. Wir sind auf Sendung.
Hallo, ich höre Sie gut.
Okay. Unser Thema, der Präsident, der türkische Präsident Erdogan. Gehört er jetzt wieder zu den Guten?
Naja, mit Gut und Böse ist das in der Politik so eine Sache. Auf jeden Fall aber hat sich die türkische Politik nach Beginn des russischen Krieges in der Ukraine völlig anders positioniert als die übrige NATO. Die hat ja nun bekanntlich alle Kontakte zur russischen Seite hin abgebrochen. Aber die Türkei hat klar positioniert sich und gesagt, wir wollen verhandeln zwischen der Ukraine und zwischen Russland. Wir bieten uns als Vermittler an. Es gab immer wieder Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russland in Istanbul. Und das ist schon insoweit diplomatisch bemerkenswert, als die Türkei sich eben dieser Linie der NATO nicht angeschlossen hat. Und jetzt, wenn man so will, die Ernte einfährt, denn die Vereinbarung, die die Ukraine und Russland getroffen haben mit Blick auf die Getreideexporte aus Odessa heraus, das ist natürlich eine gute Nachricht für die Länder des globalen Südens, wo man angewiesen ist auf diese Exporte.
Ich möchte da noch einmal nachfragen, Herr Lüders, weil Sie das jetzt auch schon angedeutet haben. Sie haben gesagt, er ist der Einzige in der NATO, der einen anderen Weg beschritten hat. Meine Frage jetzt dazu zum Glück.
Naja, letztendlich, so unerfreulich dieser Krieg ist, so sehr die russische Aggression in der Ukraine zu verurteilen ist, über kurz oder lang, ob wir wollen oder nicht, wird man mit der russischen Seite wieder verhandeln müssen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Auf dem Schlachtweg oder auf dem Weg von Verhandlungen. Die Annahme, dass die Nuklearmacht Russland sich auf dem Schlachtfeld von der Ukraine oder der NATO besiegen ließe, ist eher unrealistisch. Es blieben dann in dem Fall die Verhandlungen. Und hier hat die Türkei verschiedene Wege gewiesen, ohne aber jetzt auf eine unkritische Weise neutral zu sein. Die Türkei liefert beispielsweise Drohnen an die Ukraine. Also sie ist hier sehr flexibel aufgestellt und die Linie der türkischen Politik ist zusammengefasst die folgende. Die Welt sortiert sich neu. Es gibt nicht mehr nur die westlichen Staaten, sondern zunehmend auch Russland und China, die immer enger zwangsläufig zusammenarbeiten werden. Andere Länder wie der Iran oder Pakistan, auch Indien, werden sich dieser neuen Allianz zunehmend anschließen. Und da werden wir in der Türkei schlecht beraten, wenn wir ausschließlich auf den Westen setzen würden.
Ja, das hört sich so an, Herr Lüders, als Führer am türkischen Präsidenten im Moment kein Weg vorbei.
Jedenfalls nicht bis zu den nächsten Wahlen in der Türkei. Die sind zwar noch eine Weile hin, aber laut Umfragen ist er massiv in der Kritik und auch in der Defensive. Das liegt vor allem an der schlechten Verfasstheit der türkischen Wirtschaft. Die Inflation ist extrem hoch, sie liegt bei 80% etwa. Und das alles fällt Erdogan gegenwärtig auf die Füße. Er versucht das zu kompensieren durch außenpolitische Grandezza. Dazu gehört auch die Androhung in Nordsyrien militärisch ein weiteres Mal zu intervenieren, um dort die als großen Widersacher wahrgenommenen Kurden ein für alle Mal militärisch zu besiegen. Ob es dazu kommt oder nicht, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall hat die Türkei Oberwasser, auch in den Verhandlungen mit Blick auf die Erweiterung der NATO. Denn ohne eine Zustimmung der Türkei kann Schweden, kann Finnland nicht Mitglied der NATO werden. Und entsprechend setzt die Türkei beide Länder unter Druck, vor allem in der Kurdenfrage.
Ist das ein Faustpfand, was er in der Hand behalten wird und nicht abgeben wird?
Nein, im Moment ist an Erdogan kein Vorbeikommen, zumal er ja auch erkennt, dass die Region sich insgesamt neu sortiert. Es ist ja nicht nur die Türkei, die hier ungewohnte Wege geht, auch zum Beispiel Saudi-Arabien bislang, ein Land, das vor allem bekannt war als verlässlicher Partner, einige sagen als Vasall der USA, geht nunmehr sehr selbstbewusst eigene Wege, signalisiert den USA, dass man eben nicht den dortigen Vorstellungen entsprechen wird und die Ölproduktion weiter hochfahren wird. Gleichzeitig boykottiert Saudi-Arabien auch nicht Russland. Das ist etwas, was, glaube ich, viele im Westen noch nicht so verstanden haben. Wir können natürlich Russland aus den bekannten Gründen boykottieren, aber die westlichen Staaten, die dieses tun, plus Südkorea, Japan, Neuseeland und Australien, stellen etwa 40% der Weltwirtschaftsleistung. Die übrigen Staaten beteiligen sich nicht an diesen Boykottmaßnahmen. Und das hat natürlich zur Folge, dass russisches Erdöl und Erdgas auch weiterhin exportiert werden wird.
Ich hatte diese letzte Frage von mir bezogen auf Schweden und Finnland, also Veto der Türkei mit Blick auf den möglichen NATO-Beitritt dieser beiden Staaten. Ansonsten nahezu unumstritten innerhalb der NATO. Ankara sagt mit uns nicht. Da war meine Frage, wird er das weiterhin so spielen, um in anderen Bereichen mehr Verhandlungsspielraum letztendlich sich zu sichern? Ja? Also das kommt jetzt nicht von heute auf morgen, kommt die Zustimmung.
Nein, nein, also die Türkei hat ganz klar gesagt, dass es mindestens bis in den Oktober hinein dauern wird, bis man von Seiten Ankaras grünes Licht geben wird für eine NATO-Mitglied Schwedens wie auch Finnlands. Und man wird bis zum Schluss pokern. Und es geht der Türkei vor allem darum, Aktivisten der Kurden aus Schweden, aus Finnland ausgeliefert zu bekommen. Und die Kurden stehen bereits in Schweden massiv unter Druck, haben zum Beispiel Schwierigkeiten, noch demonstrieren zu dürfen. Also die Türkei hat hier einen Faustpfand mit Blick auf die NATO-Erweiterung. Und dieses Faustpfand, das nutzt man sehr, sehr selbstbewusst.
Herr Ludes, jetzt haben Sie viele Aspekte genannt. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Ich hatte mir auch noch notiert, Nordsyrien haben Sie schon angesprochen, die Kurdenproblematik und Saudi-Arabien. Das wollte ich mit Ihnen auch thematisieren. Mohammed bin Salman, der Kronprinz, 4 Jahre nach der Ermordung von Jamal Khashoggi. Der amerikanische Präsident hat ihn getroffen. Damit war das Eis endgültig gebrochen. Persona non grata war auf einmal wieder willkommen, ist in irgendeiner Form dann wieder eben auch zu treffen und einzubinden in den politischen Dialog. Gestern Abend hat er vermutlich Lachs gespeist, wir haben es nicht genau rausgefunden oder rausfinden können, in Paris bei Emmanuel Macron. Ist der Kronprinz damit wieder rehabilitiert?
Das kann man so sehen. Er ist rehabilitiert, nicht aus Liebe zu diesem fragwürdigen Politiker, aber aufgrund der geopolitischen neuen Verhältnisse. Die Welt sortiert sich neu. Wie gesagt, Russland und China werden immer mehr eine Allianz. Das russische Öl, das russische Erdgas, sie fehlen. Das weiß man natürlich auch in Frankreich. Und man will sich mit Saudi-Arabien ins Benehmen setzen. Das tut Deutschland, das tut die Europäische Union insgesamt auch. Mit fragwürdigen Herrschern. Frau von der Leyen war gerade in Aserbaidschan. Einem Land mit einer sehr diktatorischen Führung, die in der Vergangenheit viel Energie darauf verwendet hat, Abgeordnete der EU sich mit Mitteln der Bestechung dienstbar zu machen. Aber es gibt hier offenbar mittlerweile keine Berührungsängste mehr. Und man muss ganz klar sagen, dass die Möglichkeiten der westlichen Staaten, Druck auszuüben auf andere, abnimmt. Es ist nicht mehr so, dass die USA und dass die Europäische Union und die NATO dem Rest der Welt die Richtung vorgeben könnten. Da ist mittlerweile sehr viel Selbstbewusstsein gegeben und auch Enttäuschung über das Verhalten des Westens in der Vergangenheit, denn als beispielsweise die USA den Irak zerstörten, da war ja die Bereitschaft des Westens hier die USA einzudämmen relativ wenig ausgeprägt und das rächt sich jetzt, so sagen viele Länder, darunter auch Indien, warum sollen wir jetzt dem Westen in Sachen Russland beistehen?
Wenn Sie das so argumentieren, würden Sie auch Henry Kissinger bei seiner umstrittenen These wieder beipflichten? Letztendlich geht es immer um die nationalen Interessen der Staaten.
Natürlich, es geht immer um nationale Interessen oder um einen anderen wichtigen amerikanischen Politiker, Bill Clinton zu zitieren, it's the economy stupid. Am Ende geht es immer um die Wirtschaft und das wird man früher oder später auch in Deutschland schmerzhaft begreifen.
Wenn sich die Deutschen, wenn sich die Westeuropäer, die Europäer, die EU wieder arrangieren mit Diktatoren, Autokraten, wie auch immer genannt, im Nahen Osten, wenn Annalena Baerbock dann heute mit diesem Hintergrund, mit diesem Impetus nach Istanbul respektive Ankara kommt, da brauchen die Türken sie doch gar nicht mehr richtig ernst zu nehmen, wenn sie kritisiert.
Na, man wird sich anhören, was sie zu sagen hat. Man wird sie höflich bewirten, sie höflich ins Gespräch verwickeln. Aber ich glaube nicht, dass der Einfluss von Frau Baerbock überzubewerten wäre. Die türkische Regierung kann im Augenblick außenpolitisch gesehen vor Kraft kaum laufen. Und das wird man sie spüren lassen. Vergessen wir nicht, dass Frau Baerbock noch vor 2 Wochen gesagt hat, dass sie Verhandlungen mit Herrn Lavrov, dem russischen Außenminister, ablehne. Da gäbe es nichts zu verhandeln. Aber in der Zwischenzeit haben die Türken mit der Ukraine, mit den Russen verhandelt und mit großem Erfolg. Und das ist natürlich schon eine interessante Entwicklung, die vielleicht auch in Deutschland die Frage aufwerfen sollte, ob nicht die Mittel der Diplomatie zielführender sind als die der militärischen Parteinahme alleine.
Der Nahost-Experte und Türkei-Kenner Michael Lüders bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.